wir bleiben in der Zeit des Nationalsozialismus. Professor Bernd Martin, ich weiß nicht, ob er da ist, geht der Frage nach, Freiburg eine nationalsozialistische Musteruniversität, und betrachtet die Zeit vom Rektorat Heidegger bis zu den politischen Säuberungen der Nachkriegszeit. Herzliche Einladung auch hierzu am nächsten Samstag am gleichen Ort. Jetzt freuen wir uns aber erstmal auf Ihren Vortrag über die Medizinische Fakultät im Dritten Reich. Sie haben das Wort, Herr Professor Leben.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Liebe Frau Mika Schkötner, vielen Dank für die freundliche Einführung und die Einladung zunächst einmal. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir nehmen ein bisschen das Licht weg, damit die Projektion etwas deutlicher herauskommt. Das Thema meines Vortrages, also die Medizinische Fakultät im Dritten Reich, und ich werde ungefähr 50 Minuten sprechen und Ihnen auch jeweils die Gliederung des Vortrages projizieren zwischendurch, sodass Sie sehen können, an welcher Stelle wir uns befinden. Nun, ich beginne mit einer Vorbemerkung zum Forschungsstand und teile dann das Thema in zwei große Blöcke. Einmal das Allgemeine, Medizin und Nationalsozialismus, unabdingbar zum Verständnis der Entwicklung in Freiburg. Und dann eben das eigentliche Thema, wenn man so sagen darf, die Freiburger Medizinische Fakultät. Alles natürlich in der gebotenen Kürze. Eine Vorbemerkung zum Forschungsstand. Das Standardwerk zum Thema auch der Medizin im Dritten Reich in Freiburg ist das Buch von Eduard Seidler, die Medizinische Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität, erschienen erstmals 1991. Dieses Buch wird, Sie sehen es schon in der Ankündigung im Internet, am Ende dieses Jahres in einer erweiterten und überarbeiteten Neuauflage erscheinen. Seidler hat sozusagen den Grund gelegt und auch den Weg gebahnt für alle Forschungen zur Medizin im Dritten Reich hier in Freiburg. Nun, dieser Forschungsstand hat sich vor wenigen Jahren insofern differenziert noch einmal, als wir das Institut für Geschichte der Medizin gebeten wurden, vom Klinikum übrigens selbst, eine Ausstellung zu veranstalten zum Thema Medizin und Nationalsozialismus. Und zu dieser Ausstellung ist auch ein Begleitbuch erschienen, an dem übrigens auch der Kollege Hofer, wie Sie sehen, mitgewirkt hat, der hier den letzten Vortrag gehalten hat. Nun, Medizin und Nationalsozialismus. Ich knüpfe hier an, ich bin beim Punkt 2, Vorgeschichte. Ich knüpfe hier an insofern beim Vortrag von Hofer, als wir um 1900 die Medizin in Deutschland auf einem Höhepunkt haben, der sie weltweit hervorgehoben hat. Wenn man 1900 gesagt hätte, dass in 33 Jahren eine Entwicklung, wie wir sie dann tatsächlich beobachten können, eintreten würde, das hätte um 1900 niemand geglaubt. Und insofern ist das Thema Vorgeschichte nicht so zu verstehen, als es einen zielgerichteten Weg zum Dritten Reich gegeben haben hätte, sondern dass es Entwicklungen gab, schon im 19. und frühen 20. Jahrhundert, die dann im Nationalsozialismus aufgenommen wurden und ins Extreme radikalisiert wurden. So ist das gemeint. Vorgeschichte. Eine der Züge des Nationalsozialismus, der auch für die Medizin sehr virulent werden sollte, war der Antisemitismus. Und wir sehen hier den Pathologen und liberalen Politiker Rudolf Virchow, seinerzeit ohne Übertreibung der berühmteste Arzt der Welt, um 1900. Und er sagte als Rektor der Berliner Universität über den Antisemitismus, den er zutiefst ablehnte, das sei eine mystische Strömung, der die Nation, die Seele der Nation infiziere wie eine Krankheit. Und er fragte auch öffentlich, wie es möglich gewesen ist, dass gebildete Menschen sich für den Antisemitismus aussprechen konnten, wie der menschliche Geist in einer solchen Weise entarten konnte. Und dieser Antisemitismus sei so verstockt und verhornt, dass man die Stelle gar nicht finden könne, wo man ihm ans Leben könne. Aber Virchow meinte, man könne ihm doch ans Leben, diesem Ismus, üblen Gesinnung, diesem Antisemitismus, nämlich durch Naturwissenschaft. Also er glaubte an die Überlegenheit der Naturwissenschaft über solche Ideologien. Und auch er hätte nicht für möglich gehalten, dass genau 40 Jahre später, also nach seiner Rektoratsrede, genau dieser Antisemitismus politisches Programm in Deutschland werden würde. Nun ein Blick auf eine Art grafische Darstellung der Vorgeschichte. Ich teile das in zwei große Blöcke ein in diesem Falle. Einmal Politik, Kultur, Wirtschaft, Ideologie, ein weites Feld zugegebenermaßen, und auf der anderen Seite die Wissenschaftsgeschichte. Ich beginne mit der allgemeinen Vorgeschichte. Ich erwähnte bereits die Medizin im Kaiserreich auf einem Höhepunkt in jeder Hinsicht, und dieser Hochstand nicht nur der Medizin, sondern eben auch der Wirtschaft, der Kultur in jeder Hinsicht, dieser Hochstand wurde durch das Trauma der Niederlage im Ersten Weltkrieg entscheidend erschüttert. Und wenn wir sagen entscheidend erschüttert, das waren nicht einige wenige, sagen wir, regierende Fürsten, der Kaiser, die da erschüttert waren, sondern es war eine breite Schicht des Bürgertums. Nicht zuletzt auch die Leute, um die es hier im Vortrag auch eben geht, also etwa Professoren der Universität, nicht nur Mediziner, sondern aller Fachrichtungen. Aber noch einmal, es war eine Verunsicherung, ein Trauma durch weite Kreise der Bevölkerung. Persönlich soll heißen, dass ja durch die Kriegsverluste im Ersten Weltkrieg ein Blutzoll entrichtet wurde in jeder Familie. Und auch hier in Freiburg etwa, der noch zu erwähnende Professor Hoche, Psychiater, verlor seinen einzigen Sohn im Krieg. Das ist mit persönlicher Betroffenheit gemeint. Weltanschaulich meint, dass durch den Zusammenbruch durch die Niederlage 1918, durch die Abdankung des Kaisers, die Menschen in ihrem Selbstverständnis zu tief getroffen haben. Dieses Kaiserreich war nicht ein verhasstes Regime gewesen, sondern es war eine Identifikationsfigur gewesen für viele, ja für fast alle in Deutschland. Und mit diesem Zusammenbruch fehlte das mit einem Mal. Wirtschaftlich und sozial war der Erste Weltkrieg insofern verheerend, weil er ja von den Bürgern bezahlt worden war. Das Kaiserreich hatte ja durch Kriegsanleihen den Krieg finanziert. Auf 150 Milliarden Goldmark war das angewachsen, die Schuld. Alles in Kriegsanleihen. Und die wurden dann nach Kriegsende in Papiergeld zurückgezahlt. Und die Leute hatten ihr Vermögen verloren. Sie hatten im Sinne einer Spekulation auf das falsche Pferd gesetzt. Und der Staat konnte sich so entschulden, aber die Bürger verarmten schlagartig. Und die Hyperinflation von 1921-22, ein Trauma der deutschen Wirtschaftsgeschichte, steht für dieses Phänomen, eine Verarmung breiter Massen. Schließlich wissenschaftlich war Deutschland durch den Ersten Weltkrieg ganz bewusst auch durch die Siegermächte vom Ausland abgeschnitten worden. Es war nicht nur eine Selbstabgrenzung Deutschlands im Ersten Weltkrieg, sondern man hat schon während des Ersten Weltkriegs vereinbart, international in den Akademien, dass Deutschland nach dem Weltkrieg keinen Zugang mehr haben sollte zu internationalen Konferenzen, dass die deutsche Sprache nicht mehr zugelassen sein sollte als Konferenzsprache und so weiter. Ja, wir haben also ein vielfältiges Trauma nach dem Ersten Weltkrieg. Und nun kommt die Weimarer Republik, ein ungeliebtes Staatsgebilde für viele, auch bürgerliche Kreise, eben auch für die Professoren der Universitäten. Mit ganz wenigen Ausnahmen standen sie dieser Weimarer Republik sehr skeptisch gegenüber. Und sie nahmen sie hin, weil es nichts anderes gab, aber eigentlich sehnten sich alle nach dem Kaiserreich. Das ist also eine Art Ausgangslage für die Entwicklung, die dann zu Anfang der 30er Jahre in das Dritte Reich mündet. Hier wäre noch vieles hinzuzufügen. Ich belasse es bei dieser knappen Einführung. Wissenschaftshistorisch nun ist Folgendes zu bemerken. Der Aufstieg der naturwissenschaftlichen Medizin, der schon im 19. Jahrhundert so unvergleichlich erfolgte, hatte auch, wenn wir nun auf die Schattenseiten dieser Entwicklung schauen, etwa im Bereich der Menschenversuche, Folgerungen. Das heißt, die Wissenschaftler dieser Zeit, nicht nur in Deutschland, aber eben auch dort, experimentierten mit Menschen, teilweise so, wie sie sonst mit Tieren experimentierten. Also die Degradierung des Menschen zum reinen Versuchsobjekt lässt sich immer wieder beobachten. Es waren arme Menschen im Krankenhaus, die da herangezogen wurden, ohne dass man sie fragte. Es waren Randgruppen, Kinder aus Waisenhäusern, Prostituierte oder Nichtsesshafte. Nun, gleichfalls in Deutschland, und das ist das Bemerkenswerte, gab es bereits Bestrebungen, diese Missachtung einfacher Regelungen auch zu kontrollieren beziehungsweise eben in Rechte zu fassen für die Versuchspersonen. Es gab erstmals in der Welt, in Deutschland, 1900 Regelungen für die Rechte von Versuchspersonen, die dann 1931 noch einmal sogar sehr deutlich eingeschärft wurden, die allerdings dann in Vergessenheit gerieten. Hier sind nun einige Ismen genannt, also ideologische Phänomene: Biologismus, Sozialdarwinismus, Fortschritt, Optimismus, Degenerationsangst, Eugenik, Rassenhygiene, Antisemitismus. Jedes dieser Themen würde eine eigene Darstellung beanspruchen. Ich will es aber kurz zusammenfassen, indem ich mit dem Optimismus anfange. Das naturwissenschaftliche Zeitalter war noch im Geiste der Aufklärung ausgesprochen optimistisch gestimmt. Alles schien lösbar mit Hilfe der Naturwissenschaft. Zugleich aber gab es eine ganz eigenartige Degenerationsangst. Denn diese ungemein fortschrittlich wirkende Medizin mit ihren Versprechungen auf Heilung von chronischen Krankheiten etwa, von Seuchen und anderen Plagen der Menschheit, diese ungeheuer leistungsfähige Medizin weckte auch die Befürchtung, dass man durch sie im Grunde eine Art negative Auslese schaffe. Man kannte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts das Phänomen des Darwinismus, also die sogenannte Zuchtwahl im Tierreich, das Überleben des Stärkeren, Mutation und Selektion. Und nun schien es so, und das waren nicht nur einige randständige Gelehrte, sondern es waren genau dieselben naturwissenschaftlichen Mediziner, die den Fortschritt selbst beförderten, die glaubten nun, dass man, nicht alle, aber eben einige, dass man im Grunde die Schwachen in der Bevölkerung aufpäppelte gleichsam, am Leben erhielt, die sich weiter vermehrten und damit im Grunde ein genau gegenläufiges Ergebnis produzieren würden, nämlich dass man über kurz oder lang, man sprach da von wenigen Jahrzehnten, dass man da eine Bevölkerung hätte von Kretins und chronisch Kranken, weil die Medizin die Schwachen eben auch gleichsam fortpflanzungsfähig macht. Ja? Da ist also diese Degenerationsangst wiederum nicht typisch für Deutschland, in ganz Europa verbreitet. Ein Faktor, der dann für die Medizin des Dritten Reiches sehr stark wirksam werden sollte. Es gab zugleich auch schon die Bewegung der Eugenik. In Deutschland mündet sie in die Rassenhygiene. Auch die wiederum nicht auf Deutschland alleine beschränkt, sondern ein gesamteuropäisches Phänomen. Die Vorstellung nämlich, dass man, Eugenik heißt wörtlich Wohlgeborenheit, dass man die Erbgesunden, wie man das nannte, die Erbgesunden zur Fortpflanzung anregt oder ermuntert im Sinne einer positiven Eugenik oder im Sinne einer negativen Eugenik, dass man die Erbkranken, soweit man sie als solche überhaupt erkennen konnte, man hatte da sehr entschiedene Vorstellungen, was erbkrank ist, die sich überhaupt nicht mit dem, was wir heute über die Genetik wissen, decken, dass man die Erbkranken von der Fortpflanzung ausschließt. Und das ist negative Eugenik. Auch hier sehen Sie, das kommt Ihnen, wenn Sie sich mit dem Dritten Reich nur beiläufig gelegentlich beschäftigt haben, alles irgendwie bekannt vor. Das kennen wir alles aus der Diktion des Dritten Reiches, aber es ist alles auch schon um 1900 vorhanden. Aber nicht als Hauptströmung, sondern als eine von vielen Denkrichtungen. Nicht? Der Antisemitismus wurde schon erwähnt. Er sollte dann für die nationalsozialistische Medizin eine ganz besondere Bedeutung erlangen. Der Antisemitismus gehört ohne Zweifel zum Wesenskern des Nationalsozialismus. Vieles andere, was hier aufgeführt ist, auch die Eugenik, die Rassenhygiene, sind nicht primär nationalsozialistisch und sind gleichsam dazugekommen und als Versatzstücke in diese Ideologie eingefügt worden. Blicken wir auf die Empfänglichkeit der Ärzte für die NS-Ideologie. Es ist unzweifelhaft, weil es statistisch belegbar ist, dass unter den Ärzten der Anteil der Parteimitgliedschaft NSDAP am höchsten war von allen akademischen Berufen. Und hier ist zu fragen, wie kommt das? Ich unterscheide hier zwei Faktoren, Gruppen, allgemeine und spezifische. Bei den allgemeinen Faktoren ist es so wie bei den anderen Eliten des Kaiserreiches. Der preußische Antisemitismus etwa, der auch bei den Ärzten natürlich zu finden war, führte dazu, dass hier eine Empfänglichkeit vorhanden war. Auch so spezielle Legenden, die dann zu Anfang auch der Weimarer Republik virulent waren, wie die Dolchstoßlegende, das glaubten Ärzte genauso wie andere Gelehrte. Das ist also ganz allgemein zu verstehen. Spezifische Faktoren, für uns jetzt interessanter, für Ärzte waren, dass die NS-Ideologie das Biologische in ihrer Umsetzung besonders betonte. Man spricht hier auch mit einem modernen Kunstwort von einer Biokratie. Der NS, der Nationalsozialismus, wollte ja unter anderem programmatisch ein gesundes Volk heranzüchten. Hier mit solchen aus der Tierzucht entlehnten Vorstellungen arbeitete man hier. Und wer war der Beamte dieser Zuchtanstalt? Das war der Arzt. Und er war der Gesundheitsführer des Volkes. Und die Ärzte haben diese Hochschätzung ihrer Rolle besonders auch zu schätzen gewusst. Das heißt, hier ist nicht etwa zu konstatieren, dass die Ärzte vom NS überwältigt worden wären, 1933, sondern sie haben ihn zumindest in ihren Standesorganisationen und ihren führenden Vertretern entschieden begrüßt aus Überzeugung. Der Antisemitismus nun war gerade in der Medizin insofern besonders karrierefördernd, als 16% der Ärzte in Deutschland jüdischer Herkunft waren, bei einem Bevölkerungsanteil von etwa 0,9%. Dieses vermeintliche Ungleichgewicht, diese vermeintliche Überrepräsentierung der Juden nicht nur in der Ärzteschaft, es gab auch andere Bereiche wie die Kultur, die Publizistik, auch in der Rechtswissenschaft, aber in der Medizin eben ganz besonders, diese vermeintliche Überrepräsentation weckte schlichte Neidgefühle, Sozialneid. Und das wurde von Zeitgenossen auch erkannt, dass hier der schlichte Brotneid eine besondere Rolle spielte. Ja, diese spezifischen Faktoren für die Ärzteschaft sind also in Rechnung zu stellen. Nun komme ich zu dem schon erwähnten Alfred Hoche, Psychiater hier in Freiburg, Direktor der psychiatrischen Klinik. Er hat 1920, also wir sind hier in einer Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, in dieser großen Depression, eine Schrift veröffentlicht, zusammen mit einem Juristen, des Titels, die Sie hier lesen, die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Und auch hier haben wir eine Wortwahl, eine Diktion, die uns aus dem Dritten Reich sehr vertraut ist. Und wir sind hier in einer Zeit, wo es keinen Nationalsozialismus gibt. Er ist noch gar nicht gegründet, diese Partei existiert noch gar nicht. Daran sehen wir einmal mehr, der Nationalsozialismus hat sich Elemente bedient, die schon vorhanden waren. Und Hoche nun, ein sehr angesehener, sehr gebildeter Mann, hat in dieser Schrift eine programmatische Tötung von Unheilbaren vorgeschlagen. Programmatisch im Sinne eines staatlichen Programms, allerdings gesetzlich geregelt. Er dachte an ein korrektes Verfahren, bei dem es auch eine Art Einspruchsmöglichkeit geben sollte. Und insbesondere, er war Psychiater, waren hier gemeint die Insassen der Heil- und Pflegeanstalten, die unheilbar Geisteskranken und Behinderten. Dieses hier nur gedachte Programm der Tötung, der Massentötung, wurde dann vom Nationalsozialismus ab 1939, also in der Kriegszeit, radikal umgesetzt, allerdings ungesetzlich, sogar ungesetzlich nach den Regeln des Dritten Reiches. Nun, ich bin damit bei dem ersten, also bei dem ersten Hauptkapitel und bei dem Hauptpunkt Drittes Reich. Dieses nun ist, wenn wir die Medizin im Dritten Reich anschauen, ein großes Themenfeld, das heute auch sehr gut bearbeitet ist, auch in Freiburg, aber eben auch für ganz Deutschland, Regionalstudien, übergreifende Studien in jeder Hinsicht. Und Sie sehen das weite Panorama der Themen von der Gleichschaltung der Ärzteschaft bis zu den Schicksalen der Täter und Opfer. Und dazwischen findet sich auch für die Medizin nun ein Feld. Es geht über den Boykott und die Vertreibung jüdischer Ärztinnen und Ärzte. Es geht über deren Emigration, Deportation und den Mord, so sie in die KZs verbracht wurden. Es geht um Widerstand. Es geht um das Schicksal einzelner medizinischer Disziplinen wie der Dermatologie oder der Kinderheilkunde, die besonders viele jüdische Fachvertreter hatten und daher auch durch die Maßnahmen 33 geradezu in ihrer Existenz zeitweise bedroht waren. Es geht um das Verhalten medizinischer Fakultäten, Freiburg natürlich, aber eben auch, es gibt andere Beispiele, Straßburg, die sogenannte Reichsuniversität. Es gibt inzwischen für viele Universitäten, Fakultäten auch einzelne Untersuchungen. Es geht um Forschungsinstitutionen, es geht um Zwangssterilisation, Zwangsabtreibung, es geht um die berüchtigte Euthanasie, also die schon erwähnte Tötung der Geisteskranken. Es geht um das, was in der allgemeinen Auffassung vielleicht zu ausschließlich als Medizin im NS aufgefasst wird, um die Medizin im KZ als besondere Extremform der Medizin im Nationalsozialismus. Es geht um Kriegsmedizin, es geht auch um die neue deutsche Heilkunde, also um die Zuneigung der sogenannten Naturheilweisen zum Dritten Reich. Also auch die Homöopathie hat ja eine ausgesprochene Neigung zum Dritten Reich entwickelt, so wie die Chargen des Regimes der Naturheilkunde besonders zuneigten. Um all dies geht es also bei der Auseinandersetzung der Historischen mit dem Dritten Reich. Und ich werde naheliegenderweise von diesen Themen jetzt hier nur in Bezug auf Freiburg einige ganz wenige ausgewählte ansprechen können. Ich wollte Ihnen das einmal zeigen, sozusagen, wie sich heute das Themenfeld darstellt, und gehe damit über zu dem zweiten Hauptpunkt, nämlich die Freiburger Medizinische Fakultät im Entschuldigung, ich muss noch einschieben, die Vergangenheitsbewältigung, die allgemeine Vergangenheitsbewältigung in der Nachkriegszeit. Und Sie sehen gleich an den Anführungszeichen, es ist ein hilfloser Ausdruck, dieses Wort. Vergangenheit kann man nicht bewältigen und diese schon gar nicht, sondern es ist die seit 1945 in Wellen erfolgende Auseinandersetzung mit dieser Zeit. Und wir erleben heute eigentlich eher eine verstärkte Rezeption der Medizin im Dritten Reich und überhaupt der Geschichte des Dritten Reiches, auch in der Politik, auch selbst in der Bioethik. Nun, ein Wort zu dieser Auseinandersetzung. Direkt nach 1945, die Alliierten, insbesondere die Amerikaner, in diesem Falle waren es nur die Amerikaner, beim Nürnberger Ärzteprozess haben eine kleine Gruppe von Ärzten, 23 Ärzte und Gesundheitsfunktionäre, angeklagt wegen medizinischer Verbrechen. Und sie wurden zum größeren Teil verurteilt, 7 von ihnen auch zum Tode, darunter auch Waldemar Hoven, der hier in der hinteren Reihe, der 5. von rechts, der hier in Freiburg promoviert worden war. Darauf komme ich dann gleich nochmal zurück. Diese juristische Ahndung, erstmalig in der Weltgeschichte, juristische Ahndung medizinischer Verbrechen, sollte eine weite Fernwirkung entfalten durch den sogenannten Nürnberger Kodex und ist eigentlich auch der Nukleus, also der Ausgangspunkt für die ganze Bioethik, die seit den 60er Jahren aus Amerika wieder nach Deutschland kommt. Nun, in Deutschland gab es auch eine Auseinandersetzung, eine frühe, und zwar verbindet sie sich mit dem Namen Mitscherlich, den wir hier in der Bildmitte sehen. Mitscherlich, ein damals junger Privatdozent aus Heidelberg, Neurologe und Psychiater, hat im Auftrag der damaligen Ärztekammer Westdeutschlands den Prozess beobachtet und hat eine Dokumentation vorgelegt, die heute noch jedem Mediziner, aber auch jedem allgemein Interessierten zu empfehlen ist, nämlich heute heißt sie Medizin ohne Menschlichkeit, als Taschenbuch erhältlich. Damals hieß sie, die erste Ausgabe, das Diktat der Menschenverachtung, und dann 1949 Wissenschaft ohne Menschlichkeit. Eine spektakuläre Publikation, aber es ist eigentlich nur das Material des Prozesses. Es sind Dokumente, es ist keine Darstellung Mitscherlich, sondern es sind Dokumente, aber unglaublich wichtig und bahnbrechend, obwohl damals in dieser schwierigen Situation der Nachkriegszeit für diese Art von Auseinandersetzung wenig Interesse vorhanden war in der Ärzteschaft, in der Allgemeinbevölkerung erst recht. Man hatte anderes zu tun, 1946, 1947, als Mitscherlich diese Dokumentation vorlegte. Und so versickerte gleichsam dieses Buch, ohne recht wahrgenommen zu werden. Mitscherlichs Karriere war mehr oder weniger ruiniert. Er hatte sich bei allen deutschen Ordinarien unbeliebt gemacht. Und dieses Zitat, was er rückschauend 1980 ausgesprochen hat, ich holte buchstäblich für die Ärztekammer die Kastanien aus dem Feuer, drückt das sehr gut aus, denn diese Arbeit musste getan werden, auch aus der Sicht der Ärztekammer. Man hat aber dem, der diese Arbeit gemacht hat, nicht recht dafür gedankt. Gleichwohl bauen alle neueren Arbeiten über die Medizin im Dritten Reich, alle diese Arbeiten bauen auf der Arbeit von Mitscherlich auf, auch international. Nun, damit bin ich aber jetzt auch wirklich schon beim zweiten Hauptkapitel, nämlich der Freiburger Medizinischen Fakultät, und werde auch da 3 Punkte kurz ansprechen. Schauen wir nochmal auf die Medizinische Fakultät, und Sie sehen jetzt hier eine unvermeidliche Überlappung mit der Programmfolie, die ich eben zeigte, welche Themen man hier ansprechen kann, ansprechen muss. Auch hier gibt es den Boykott und die Vertreibung der jüdischen Ärztinnen und Ärzte im April 1933 durch die Fakultät. Eilfertig und diensteifrig hat die Fakultät diese Aufgabe angegangen, nicht zuletzt auch unter der Leitung des weltberühmten Philosophen, von dem auch in der nächsten Woche hier noch die Rede sein wird, also dem Rektor der Gesamtuniversität. Es kam auch hier zu Emigration, Deportation und Mord. Und was hier hervorgehoben ist, hier jetzt rot hervorgehoben ist, sind 2 Punkte, die ich kurz ansprechen möchte: Widerstand und Medizin im KZ. Für beide Punkte, also alle diese Punkte, die hier aufgeführt sind, haben auch einen Bezug zu Freiburg. Und wir haben das in dem erwähnten Buch auch für alle diese Themenfelder angesprochen. Es gibt also für jedes dieser Themen einen Bezug zu Freiburg. Und der muss nicht gesucht werden, der liegt auf der Hand. Nun, Widerstand. Damit bin ich bei einem sehr hervorragenden Beispiel insofern, als es in Deutschland, im Deutschen Reich, zu dieser Zeit keine vergleichbare Handlung gab. Es ist der Vortrag Franz Büchners, des Pathologen Franz Büchners, der am 18. November 1941, also zu einer Zeit, als das Deutsche Reich Russland gerade angegriffen hatte und es nicht so aussah, als wenn das Dritte Reich demnächst zerstört werden würde. Das heißt, wenn man so will, auf dem Höhepunkt der Macht dieses Regimes hat Büchner öffentlich einen Vortrag gehalten in der Universität im Rahmen einer VHS-Vorlesung mit dem Titel Der Eid des Hippokrates. Und dieser Vortrag, 18 Seiten im Manuskript, der heute noch im Familienarchiv von Christoph Büchner aufbewahrt wird. Ich hatte die Ehre, diesen Vortrag auch im Original durchsehen zu dürfen. Er ist inzwischen auch gedruckt, publiziert. Diesen Vortrag nun hat Büchner gehalten als eine Art, sage ich, eine Art Protest, deutlich erkennbaren Protest gegen die Euthanasie. Warum sage ich eine Art Protest? Das bedarf der Erläuterung. Büchner, Direktor des Pathologischen Institutes, hat vor 1000 Leuten gesprochen im Kuppelsaal der Universität, öffentlich. Und das war schon an sich eine Herausforderung, denn es gab im Dritten Reich keinerlei Veranstaltungen, die jetzt irgendwie frei gewesen wären, dass da jemand eine Art Vortrag hätte ankündigen können aus eigenen Stücken, sondern das war im Rahmen des Volksbildungswerkes. Das ist eine NS-Organisation. Und man spricht hier von einem getarnten Protest. Also der Veranstalter war eine NS-Organisation und Büchner hat nun diesen Vortrag formal gegen die von Hoche und Binding vorgelegte Schrift gerichtet. Also er hat diese Schrift nach allen Regeln der Kunst widerlegt, gleichwohl aber, und das war den Zuhörern erkennbar, gegen die Euthanasie gesprochen. Denn seit 1939 wurden die Geisteskranken abtransportiert und ermordet. Und das war auch mehr oder weniger allgemein bekannt. Aber es durfte nicht darüber gesprochen werden, aus naheliegenden Gründen. Büchner hat das auch nicht getan, jedenfalls nicht öffentlich. Er hat aber den Protest so deutlich formuliert, dass es allen erkennbar war, dass er dieses meinte. Wenn Sie damit etwa den Protest des Bischofs von Galen in Münster vergleichen, der ist anders vorgegangen. Der hat öffentlich in der Lambertikirche gesagt, am 3. August 1941, ich habe beim Polizeipräsidenten Münster Anzeige wegen Mordes erstattet. Dass diese Anzeige nicht bearbeitet wurde, versteht sich, aber Galen hat sozusagen deutlicher protestiert als Büchner. Warum? Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Aber um Ihnen zu zeigen, was mit Tarnung gemeint ist, Büchner hat also in seinem Vortrag zum Beispiel gesagt, Sie sehen rechts das Zitat, kaum ein Beispiel ist geeigneter, uns den Gegensatz zwischen dem subjektivistisch empfindsamen Denken des Zeitalters von Binding und Hoche und dem Ordnungsdenken des Griechen klarzumachen. Da ging es um eine bestimmte Sache, die jetzt hier gar nicht interessiert, sondern es geht um die Wortwahl. Subjektivistisch empfindsames Denken, das ist Ausdrucksweise des Dritten Reiches für die Weimarer Republik. Er hat also ganz bewusst die Sprachhülsen des Dritten Reiches übernommen, hat scheinbar die Weimarer Republik, denn Binding und Hoche sind Angehörige zeitlich der Weimarer Republik, getadelt und hat sogar an anderer Stelle den Nationalsozialismus sozusagen als Garanten aufgerufen, einer neuen Denkweise. Ja? Was für eine groteske Verdrehung, gleichwohl, und das ist also ganz wichtig, es war nicht so, dass er sich etwa dem Regime hier angepasst hätte, sondern er hat mit dem Regime widersprochen. Nicht? Büchner war ein sehr gebildeter Mann und war auch klug genug, nicht alles aufs Spiel zu setzen. Das müssen wir auch hervorheben. Und damit komme ich zum Begriff des Widerstands. Was ist Widerstand? Ich meine jetzt in einer Diktatur. Ich meine nicht in einer Demokratie, wo Demonstrationsfreiheit, Pressefreiheit, ja, sondern eine rücksichtslose Diktatur, die noch dazu in einem Krieg sich befindet. Und da gibt es jetzt Forschungen, neuzeitliche Rückschauende, die den Widerstand charakterisieren. Sie lesen das auch aktives und passives Verhalten, das die Ablehnung des NS-Regimes oder eines Teilbereiches der Ideologie erkennen lässt und mit gewissen Risiken verbunden war. Ja, das ist entscheidend, mit gewissen Risiken. Das kann so weit gehen, dass man in Lebensgefahr gerät. Das ist in der Typologie der Widerstandsformen der eigentliche Widerstand. Also diejenigen, die etwa Flugblätter verteilt haben, wie die Weiße Rose oder auch die Attentäter des 20. Juli, die haben ihr Leben riskiert und die meisten von ihnen, von dieser Art Widerstandleistenden, sind ja auch umgebracht worden. Ja? Es gibt aber, und Sie sehen hier die Typologie, die sogenannte Typologie, auch noch andere Formen ja, des Nicht-Mitmachens oder des Dagegenseins. Die Veronika-Dienste, ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist, Veronika ist diejenige, die die Jesus Christus auf dem Weg nach Golgatha ein Schweißtuch reicht und ihn abwischt. Im Grunde handelt sie damit ja so, dass sie sein Leiden verlängert bzw. sich in den Dienst der Obrigkeit stellt, die das Leiden eigentlich verordnet hat. Veronika-Dienste im Dritten Reich bedeutet, das sind die Menschen, also Krankenpfleger, Krankenschwestern, die etwa die bedauerlichen Geisteskranken, die man abtransportierte, in die Wagen geführt haben, sie beruhigt haben, auf sie eingeredet haben und gesagt haben, geh mit, es wird schon nichts passieren, gegen besseres Wissen. Ja, das sind sogenannte Veronika-Dienste. Das ist also sicher kein Widerstand, aber es ist ein, Sie merken den inneren Zwiespalt der Handelnden, die für ihre Begriffe nichts dagegen tun konnten, aber dann das Los der Opfer erleichtert haben. Sicher kein Widerstand. Resistenz und Nonkonformität. Was ist Resistenz? Ist jemand, der nach dem Dritten Reich sagt, rückschauend, ich war immer dagegen, ist das Resistenz? Und wir sind hier in der Tat in einem sehr problematischen Feld, denn genau diese Argumentation wurde bei der sogenannten Bewältigung, also bei der Selbstreinigung der Universität immer wieder vorgebracht. Man sei eigentlich immer dagegen gewesen, innerlich natürlich nur. Äußerlich habe man mitgemacht, weil man nichts dagegen tun konnte. Ja, diese Art von Resistenz ist auch schwer zu erfassen, objektiv zu erfassen. Und noch einmal, sie diente dazu, rückschauend auch das Verhalten vieler, wenn nicht der meisten, in irgendeiner Weise auch zu entschuldigen. Schließlich noch die Verweigerung und der Protest. Das ist nun insofern interessant, weil hier auch ein aktives Handeln erkennbar ist. Verweigerung heißt zum Beispiel, wenn Anstaltsärzte beim Ausfüllen der Transportlisten für die Euthanasie bestimmte Namen unterdrücken oder die Leute nach Hause schicken schnell. Das ist alles vorgekommen. Es grenzt sogar schon an Widerstand. Ja, da ist also, die Übergänge sind natürlich da fließend. Protest, das ist nun das, was Büchner geleistet hat. Büchner hat ja öffentlich, und das ist zu betonen, öffentlich gegen das Regime gesprochen. Und wir werden gleich noch sehen, ob das auch als Protest wahrgenommen wurde von Seiten des Regimes. Das kann punktuell gewesen sein. Bei Büchner war es so, denn er blieb ja Professor an der Universität. Und wenn Mitscherlich mit einer Art von moralischem Rigorismus später sagte, die ganzen deutschen Ordinarien, die ihn da nach Nürnberg als Delegationsleiter geschickt haben, als Beobachter, diese Ordinarien hätten im Dritten Reich öffentlich protestieren müssen nach ihren Möglichkeiten und haben es nicht getan. Dieser moralische Rigorismus ist aus der Sicht Mitscherlichs berechtigt, weil er sagen konnte, dass er als Student bereits inhaftiert war, weil er geredet hat. Er war also ein halbes Jahr im Gestapo-Gefängnis und das sagt sich so leicht als Student. Ja? Und er erwartete von seinen akademischen Lehrern eine ähnliche Haltung. Das ist viel verlangt. Mitscherlich hatte auch das moralische Recht, das zu verlangen, weil er es selber geleistet hat. Nicht? Das ist für uns als Historiker natürlich etwas anders. Rückschauend lässt es sich immer leicht sagen, ja, die hätten alle protestieren müssen. Wenn alle protestiert hätten, wäre in der Tat die Medizin im Dritten Reich gar nicht möglich gewesen. Aber wir haben schon gesehen, die Medizin war ja für das Dritte Reich geradezu aufnahmebereit. Es war ja kein Gegensatz. Nun, Büchners Vortrag noch einmal in seiner Wahrnehmung. Kurz hier skizziert, 1000 Zuhörer und die haben begeistert applaudiert nach der Aussage von Zeitzeugen und das ist auch eine Kuriosität, das Volksbildungswerk, die Veranstalter waren von der Resonanz des Vortrags so begeistert, dass sie Büchner bitten wollten, den Vortrag nochmal zu halten. Stellen Sie sich das vor. Ja? Und diese Wiederholung wurde allerdings vom Dozentenbundsführer sofort unterbunden und von den Parteidienststellen, weil die gemerkt haben, die waren ja auch alle anwesend, diese Chargen, die haben natürlich gemerkt, was Büchner meinte. Die haben also dem NS-Volksbildungswerk, wo jetzt vielleicht keine großen rhetorisch gebildeten Experten tätig waren, sofort sind sie ihm den Arm gefallen. Es gab zustimmende Korrespondenz, Privatkorrespondenz an Büchner, die veröffentlicht ist zum Teil sogar von Studierenden. Es gab einen Brief von Erzbischof Gröber, den ich Ihnen gleich noch zeigen kann. Es gab auch Abschriften von Kurzfassungen seines Vortrages, die unter Studenten kursierten. All das also deutliche Zeichen, dass hier verstanden wurde, worum es ging. Und es gab Reaktionen des Regimes. Und das ist besonders wichtig, weil Wenn das Regime selber Büchners Vortrag als einen Protest auffasste, dann war es auch ein Protest. Wir sind hier in Deutschland, das heißt, die Wahrnehmung, auch die rechtliche Würdigung, wenn ich so sagen darf, von solchen Indizien, funktionierte auch im Dritten Reich. Ja, es gab eine Beschwerde der Freiburger NSDAP beim Gauleiter. Gauleiter, nach heutigem Grade wäre das so eine Art Ministerpräsident näherungsweise, also ein sehr hochrangiger Charge des Regimes. Hier hieß es, dass Büchner das Vertrauen der Partei in gröblichster Weise missbraucht habe und er sei für Freiburg untragbar. Interessanterweise wurde auch in solchen Schreiben der NSDAP nie das genannt, warum Büchner eigentlich das Vertrauen oder in welchem Punkt. Es durfte nämlich nicht genannt werden. Das Faktum, um das es ging, also die Tötung der Geisteskranken, durfte auch in parteiamtlichen Schreiben nie erwähnt werden, sodass man ihm eigentlich gar nicht das vorwerfen konnte, sondern man musste sich immer sehr allgemein ausdrücken. Gleichwohl wussten alle, was gemeint ist. Und auch der NS-Dozentenbundführer, der schon erwähnt, die Vortragswiederholung unterbunden hat, hat gleichwohl Büchner in gewisser Weise in Schutz genommen. Er hat nämlich gesagt, er hat eine bestimmte Einstellung gegen Ansichten der Partei auf diesem stark umstrittenen Gebiet. Mehr finden Sie in den Schreiben dieser Zeit nicht über das Phänomen der Euthanasie. Büchner hatte dann einige Karrierenachteile zu erleiden und ein bisschen Bespitzelung, wenn ich so sagen darf. Er wurde also aufgesucht von vermeintlichen Kollegen, die ihn dann in Gespräche verwickelten und sagten, Herr Büchner, was haben Sie da eigentlich gemeint in Ihrem Vortrag mit dem Angriff gegen Binding und Hoche? Haben Sie nicht eigentlich was anderes gemeint? Und Büchner konnte dann guten Gewissens zurückfragen, ja, was hätte ich denn meinen können? Und dann kam natürlich keine Antwort. Und so ging es ihm häufig, auch in Briefwechsel mit Kollegen, Pathologen in anderen Universitäten. Sie wollten ihn alle zu einer Äußerung rauslocken, die er längst gemacht hatte, die er aber getarnt hatte. Aber Sie können sich vorstellen, dass das auch nach dem Krieg eine lebhafte Debatte gibt zu diesem Thema, wie Sie wahrscheinlich auch noch wissen. Die öffentliche Debatte um diesen Vortrag war ja auch vor wenigen Jahren noch Thema. Nun die versprochenen Dokumente, noch das Schreiben des Erzbischofes, das ebenfalls im Familienarchiv von Christoph Büchner aufbewahrt wird. Ein ehrwürdiges Schreiben. Auch der Erzbischof schreibt, wie Sie sehen, über den prachtvollen Vortrag. Er war nicht da, er konnte nicht kommen, aus naheliegenden Gründen. Und ihre meisterhaften Ausführungen zur Klärung neuzeitlicher Fragen ganz besonders beitrugen. Auch der Erzbischof, der ja entschieden auch gegen die Euthanasie im Münster gesprochen hat, um Büchner nicht in Gefahr zu bringen, denn dieses Schreiben ist ja ein Dokument, ein Beweis, hat er sich wiederum sehr verklausuliert ausgedrückt, akademisch etwas gewunden. Aber auch hier ist ganz klar erkennbar, was gemeint ist. Und die erwähnte Kurzfassung, die mir durch einen Zeitzeugen, Herrn Professor Schenk, zugänglich gemacht wurde, eine vierseitige, engzeilige Abschrift, die also ungefähr den Inhalt des Vortrages von Büchner zusammenfasst. Nun war das Widerstand nochmal. Es war ein punktueller Protest gegen das NS-Regime, zweifellos. Büchner blieb ansonsten dem Regime treu, wenn ich so sagen darf, also staatstreu, er war Beamter. Er war gleichzeitig auch hochrangiger Wehrmediziner. Und schon erwähnt, es gibt Parallelen und Unterschiede zum Protest Büchners und dem von Galens. Büchner war auch katholisch und nahm das ernst. Und aus diesem Glauben auch kam sein Protest. Aber er hatte, anders als Galen, der immerhin durch die katholische Kirche eine Art Rückhalt hatte, er hatte keinen Rückhalt. Galen hatte auch keinen besonderen Rückhalt, etwa von Papst Pius XII., aber immerhin gab es eine Figur, eine Gestalt in der katholischen Kirche, die nicht in Deutschland war. Also der Papst war immer noch die oberste Autorität für den Bischof. Also das war die einzige Organisation, die katholische Kirche, die eine Leitung hatte, die eine Führungsgestalt hatte, die außerhalb Deutschlands war und sogar ein Konkordat hatte mit dem Dritten Reich. Das hatte Büchner alles nicht. Er war beamteter Professor und er, und das werden wir dann gleich sehen, was seine Kollegen gemacht haben, zur selben Zeit, in der er protestiert hat. Er hat öffentlich protestiert als Einziger, und das muss man festhalten, das hat Mitscherlich meines Erachtens auch vielleicht zu wenig gewürdigt, in der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht erkennen können, dass dieser öffentliche Protest etwas anderes ist als der private Protest anderer Ärzte, die etwa direkt an den Führer geschrieben haben oder an andere Chargen des Regimes. Etwa Sauerbruch hat auch gegen die Euthanasie protestiert, aber er hat gleichsam privat protestiert. Büchner hat öffentlich protestiert. Nun, Es gibt ein Zitat von Konstantin von Dietze, der selber ein Oppositionsmann war. Und kann ich was tun? Ja, ich drücke mal. War das schon länger jetzt oder gerade gekommen? Kann ich was tun? The Lamb. Kann man vielleicht oben auf die, man muss auf den Projektor drücken. Machen wir eine ganz kurze Pause. Ich kann es aber schon andeuten, die Problematik des Mitmachens, des Dagegenseins und des Widerstandes ist auch von Zeitgenossen, die wirklich dabei waren, nicht nur von Historikern schon sehr deutlich erkannt worden. Und vielen Dank. Und Dietze nun, selbst ein Oppositioneller, selbst inhaftiert als Oppositioneller, hat das in diesen einen Satz gebracht, den man sich merken kann. Wer Professor im Dritten Reich war, der konnte nicht schuldlos bleiben, auch der Beste nicht, auch diejenigen nicht, die im Kampf gegen das Regime ihr Leben bewusst einsetzten und verloren. Das heißt, sogar die Widerständler, die ihren Widerstand mit dem Leben bezahlt waren, waren nicht ganz schuldlos. Und das gilt, wie wir wissen, selbst für die Attentäter des 20. Juli, die ja, Stauffenberg voran, begeistert dem Führer gehuldigt haben in den ersten Kriegsjahren. Und das ist die Problematik des Widerstandes, die auch vorsichtig machen soll bei der nachträglichen, auch der moralischen Bewertung solcher Einstellungen und Handlungen. Nun, ich erwähnte bereits, dass Büchner insofern eine besondere Gestalt ist in der Fakultät, als es zur selben Zeit, als er diesen Vortrag hielt, auch andere Handlungsweisen gab. Und damit komme ich zum Thema KZ-Medizin und dem Fall Waldemar Hoven, der dem einen oder anderen von Ihnen bekannt sein dürfte. Ich fasse es hier noch einmal zusammen. Hoven war ein Arzt, der, wie 1961 in der Freiburger Studentenzeitung enthüllt wurde, hier in Freiburg promoviert worden war. Und diese Arbeit war nicht von ihm selbst verfasst. Das ist zunächst mal das Delikt des Betrugs, was hier vorliegt. Hoven hat sich seine Doktorarbeit von jemandem anderen schreiben lassen. Doch damit nicht genug. Hoven war gebürtiger Freiburger, seit 1982 Arzt im KZ Buchenwald und war in dieser Eigenschaft angeklagt in Nürnberg beim Ärzteprozess. Und er wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet 1948. Nun, dieser Hoven wurde 1943 mit der erwähnten Arbeit zum Dr. Med promoviert. Und als man 1961 durch die Studentenzeitung da aufmerksam gemacht wurde, stellte man erschrocken fest, dass es keinerlei Unterlagen mehr gab. Die Akte Hoven tauchte dann wieder auf, wie man das dann nannte, beim Räumen, also beim Aufräumen. Und das ist zunächst einmal jetzt nicht besonders spektakulär oder skandalös. Man sollte aber vielleicht auch nicht sagen, das kann passieren. Es ist irgendwo dazwischen, ob es Absicht oder ist es Zufall, dass ausgerechnet diese Akte zeitweise verschwunden war. Das ist hier für uns gar nicht so wichtig, weil die Akte ist ja wieder da und steht ja für wissenschaftliche Zwecke jederzeit und jedem auch zur Verfügung. Diese Dissertation nun hat Hoven zwar nicht selbst gemacht, aber sie wurde hier in Freiburg vorgelegt und sie wurde mit sehr gut bewertet. Und sie wurde von 2 bzw. 3 prominenten Freiburger Fachvertretern auch hoch geschätzt. Und der Biochemiker Kapfhammer hat zum Beispiel in seinem Gutachten geschrieben, am 14. Juli 1943, die Dissertation von Herrn Hoven war mir schon vor ihrer endgültigen Fertigstellung bekannt. Meine Begeisterung deckt sich vollständig mit der des Kollegen Ziegler. Ich kann daher dem Urteil des Referenten, gemeint ist Ziegler, nur zustimmen und schlage die Beurteilung sehr gut vor. Was ist hier skandalös oder ist hier überhaupt etwas skandalös, könnte man fragen. Tatsache ist, dass den Freiburger Ordinarien bekannt war, wo diese Arbeit herkam. Das entnehmen wir aus diesem Zitat. Das heißt, sie hatten es hier erkennbar mit einer Arbeit aus einem deutschen KZ zu tun und sie wussten auch, was in den KZs an medizinischen Versuchen stattfand. Die Arbeit selber, wenn man sie sich heute anschaut, ist eine in der Tat sehr gute Arbeit und sie ist ja auch gar nicht von Hoven geschrieben, sie ist von einem inhaftierten Ingenieur, einem österreichischen Ingenieur geschrieben worden, der dort als eine Art Helfer von Hoven, man kann nicht sagen beschäftigt wurde, weil das war kein Beschäftigungsverhältnis, sondern eher ein Sklavenverhältnis. Also er musste das machen. Er war ja inhaftiert, der Ingenieur Wegerer. Und der hat durch eine jahrelange Inhaftierung in der Medizinbaracke eine Art medizinisches Praxiswissen erworben, das ihn befähigte, eine an der Freiburger Universität mit sehr gut zu bewertende Arbeit zu schreiben. Ja, und die Arbeit ist in der Tat, wenn man sie anschaut, auch nach statistischen Methoden der Zeit durchaus seriös. Die Fragestellung ist seriös. Es ist eigentlich alles an dieser Arbeit seriös. Es geht um die Bekämpfung der Tuberkulose. Aber die Versuchspersonen sind Häftlinge. Und das steht in der Arbeit auch drin. Und Wegerer musste das machen. Es ist auch keiner der Häftlinge bei der Arbeit, bei den Studien zu dieser Arbeit zu Tode gekommen. Also, ja, wo ist das Skandalon? Es ist darin zu sehen, dass die Freiburger Fakultät nicht verpflichtet war, diesen Mann zu promovieren. Ein deutscher Professor wie Kapfammer oder Ziegler, die waren nicht verpflichtet, einen KZ-Arzt Hoven, der in seinen Studienleistungen nicht sehr überragend gewesen war, nach Ausweis der Urkunden, zu promovieren. Die hätten sagen können, nein, ich bin durch kriegswichtige Forschung behindert, ich kann sie nicht promovieren. Selbst das hätte gereicht. Sie hätten ihn, wenn sie ihn schon promovieren wollten, mit der Note Rite promovieren können, ausreichend. Nein, sie haben ihn sehr gut gegeben. Ja? Und daran sehen Sie den Unterschied zu Büchner. So was hat Büchner nicht gemacht. Und das sind so dann die feinen Abstufungen, nicht schwarz und weiß, sondern die verschiedenen Graustufen. Ja? Und jetzt sehen Sie auch, warum Büchner sich so verklausuliert ausdrücken musste. Mit diesen Männern konnte er keinen Protest initiieren. Keiner dieser Männer hat nach dem Vortrag Büchner einen Brief geschrieben und gesagt, ich teile Ihre Auffassung zu neuzeitlichen Fragen, die uns alle beschäftigen. Keiner. Ja? Die haben den Hoven promoviert. Ja? Das ist der Unterschied. Gut, damit kommen wir zu dem jetzt relativ kurz zu besprechenden Kapitel Bewältigung, obwohl es von der zeitlichen Ausdehnung eigentlich das längste ist, denn es ist seit 1945 und bis heute, und auch hier nur einige Gedanken. Die unmittelbare Nachkriegszeit war durch Wiederaufbau gekennzeichnet, in jeder Hinsicht. Es ging auch um die materielle Wiederaufbauleistung nach dem verheerenden Angriff vom 27. November 1944. Die französische Besatzungsmacht hat Verhaftungen von einzelnen Professoren durchgeführt. Sie sehen hier Namen, die Abteilungen oder Institute der medizinischen Fakultät betreffen, Innere Medizin, Zahnheilkunde, Anatomie und Frauenheilkunde, deren Fachvertreter wurden verhaftet und sie wurden auch nicht mehr zum Dienst zugelassen aus verschiedenen Gründen. Also die hatten sich durch eine entschiedene Nähe zum Regime, teilweise als Mitglied des Sicherheitsdienstes, also als Spitze auch der Staatsmacht in der Fakultät, erkennbar dem Regime verschrieben. Aber das waren ja Einzelfälle. Die meisten Professoren wurden im Amt belassen. Darauf komme ich dann gleich nochmal zurück. Zwischendurch, oder gleichzeitig besser gesagt, begann der Nürnberger Ärzteprozess. Aber das war kein deutsches Unternehmen, sondern ein amerikanisches, also die Besatzungsmacht. Das heißt, hier war eine gewisse Distanz vorhanden auch, die man zwar zu überbrücken sucht, indem man eine Delegation dorthin schickte mit Mitscherlich, aber es war nicht die eigentlich eigene Sache. Der Nürnberger Ärzteprozess ist ein Prozess, den die Besatzungsmacht durchgeführt hat. Und schon erwähnt, der Konflikt mit Alexander Mitscherlich bahnt sich an, weil im Buch von Mitscherlich sind sehr viele deutsche Ordinarien erwähnt, die als Mitwisser dieser Medizinverbrechen zu bezeichnen sind. Nicht als Mittäter, wohlgemerkt, Mitwisser. Und selbst das war den Betroffenen allerdings schon entschieden zu weitgehend. Und viele von ihnen haben Mitscherlich verklagt auf Unterlassung. Und sie haben versucht, sich aus den Fußnoten des Buches herauszuklagen. In den meisten Fällen ist es nicht gelungen. Gelegentlich musste Mitscherlich eine erläuternde Fußnote einfügen, aber in der Sache musste er an keinem Punkt zurückweichen. Allerdings hatte das für ihn zur Folge, dass seine Universitätskarriere in Deutschland ruiniert war, denn er wurde von keiner medizinischen Fakultät als Ordinarius berufen, aus naheliegenden Gründen. Nun, in Freiburg gab es eine sogenannte Reinigungskommission, die von prominenten Gelehrten gebildet wurde, die nachweislich dem Regime erkennbar oppositionell gegenübergestanden hatten. Das war der erwähnte von Dietz, es waren Ritter und Lampe. Und diese Reinigungskommission musste nun pragmatisch entscheiden. Wenn man nur nach dem Kriterium etwa der Angehörigkeit, der Zugehörigkeit zu NS-Organisationen vorgegangen wäre, hätte man die Fakultät schließen können. Und nicht nur die Freiburger, sondern eigentlich alle Fakultäten. Das ging also nicht. Die Bevölkerung hatte medizinische Bedürfnisse, die Unikliniken mussten, so trümmerhaft sie waren, weiter betrieben werden. Und deshalb hat man pragmatisch entschieden und hat zwar genau geschaut, was die Einzelnen gemacht haben im Dritten Reich, aber man hat die Bewertung dieser Handlungen oder Einstellungen dann sehr, ja, wiederum sehr pragmatisch, könnte man es nennen, oder sehr milde, wenn man das wertend ausdrücken wollte, eingestuft. Und so gelangte man zu einem Heer von Mitläufern. Ein Heer von Mitläufern, dem man nachträglich bescheinigte, eigentlich dagegen gewesen zu sein, aber notgedrungen mitgemacht zu haben. Nicht? Das führte dazu, dass die Fakultät also nahezu unbehelligt, was den Personenbestand anging, aus dieser Reinigung hervorging, mit Ausnahme der von der Besatzungsmacht gleich relegierten Fachvertreter. Nun, dieser Zustand einer Art von Verdrängung auch der Vergangenheit, der hielt sehr lange an, ungefähr eine Generation, und hat erst in den frühen 1980er Jahren einer sehr, sehr differenzierten historischen Aufarbeitung Platz gemacht. Ich sage jetzt nicht Bewältigung, sondern Aufarbeitung, historische Darstellung und Analyse der Handlungen, der Vorgänge, der Phänomene. Und diese Aufarbeitung hält unvermittelt an. Abschließend eine Gegenüberstellung. Die Fakultät im Nationalsozialismus, sie hat sich als Struktur, und das ist ein bewusstes Doppelwort, was ich verwende, unspektakulär angepasst. Sie war, wie das dann wahrscheinlich in der nächsten Woche Herr Martin darstellen wird, spektakulär auf allerhöchster Ebene durch den Rektor, 1933 den berühmtesten deutschen Philosophen, vertreten, der dem NS zugeneigt war. Unspektakulär heißt, dass man, und das ist die Ebene der individuellen Handlungen, dass man die Anordnung des Regimes, die Erlasse loyal umgesetzt hat. Es gab natürlich auch Fanatismus von einigen wenigen, es gab ganz wenig Protest, aber die vorherrschende Einstellung in der Fakultät war Anpassung. Man wollte weiterarbeiten, man hat in Kauf genommen, dass bestimmte Kollegen, etwa die Jüdischen, 1933 vertrieben wurden, ausgetrieben wurden. Ich erwähnte schon da bestimmte Motive auch, die den Ärzten, den verbleibenden Ärzten auch entgegenkamen. Anpassung war das Gebot der Stunde und das haben die meisten gemacht. Es war eine Art von Normalität. Das Dritte Reich ist ja gekennzeichnet durch eine Fülle von rechtlichen oder andersartigen Vorschriften und die wurden einfach nur umgesetzt. Ja, es ist also nicht alles irgendwie willkürlich, es ist von der Sache her willkürlich, aber die Anweisungen sind alle auf dem scheinbaren Wege einer staatlichen Autorität, einer staatlichen Normalität gegeben. Und damit erklärt sich auch die anhaltende Wirkung für die Gegenwart. Dieses Dritte Reich, und das macht die Faszination aus, bietet Identifikationsangebote. Ja? Es natürlich mit den Opfern, die unser Mitleid, unsere Sympathie haben, aber es bietet eben auch Identifikationsangebote mit dem Bösen. Ich danke Ihnen.
Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Leven, für Ihren bewegenden Vortrag. Ich nehme an, dass noch Interesse da ist für Rückfragen. Wir würden an dieser Stelle wie immer eine kurze Pause machen, damit die gehen möchten, gehen können, und die bleiben wollen, für die steht Herr Professor Leven noch für Gespräch und Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Und Ihnen, Herr Professor Leven, habe ich wie immer bei der Samstagsuni üblich was vom Wochenmarkt mitgebracht. Kirschen diesmal.
Oh, danke.
Ich hoffe, der Sohn isst die auch gerne. Ja. Lassen Sie sich sie schmecken.
Dankeschön, sehr reizend, danke.
Und Sie haben immer wieder die Brücke geschlagen zu unserem kommenden Vortrag. Noch einmal herzliche Einladung am kommenden Samstag, Professor Martin, über die Uni im Nationalsozialismus und unter dem Rektorat Heidegger.
Vortrag. Wunderbar. Ich habe jetzt aber eine Frage, die nicht.
Das Wort Virus ist ja schon ganz alt, das kommt in den lateinischen, wenn man den Sinn von Krankheit hat. Das kommt im 19. Jahrhundert, das kommt in der Umgebung, das ist eine Krankheit. Das kann man dann verstanden.
Wie schon war das nicht?
Nee, das schon.
Das war vorher, was vorher?
Nee, es war etwas später. Ich meine, es ist glaube ich nicht anders. Also im späten, zweiten Hälfte 19. Jahrhundert kommt der Begriff Virus als Bezeichnung für ein Krankheit.
Mhm.
Sie haben das Thema sehr sachlich abgehandelt, das ist ein schwieriges Thema. dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich war 1947, 1948 für die letzte Annahme der Gerichte. Wenn ich rauskam und meinen Kollegen, meinen Freunden erzählte, was für Akten da über meinen Tisch gekommen sind. Das ist mein Problem.
Ja, ja, ja.
Wollte keiner glauben.
Ja, das ist so unglaublich.
Entschuldige, wenn ich jetzt schon gehe, ich lasse noch einige Sorgen machen.
Ja, bitte, also vielen Dank für Ihr Danke für Ihr Kommen. Das ist war sehr ich warte auf Ihren Sammelband, also auf Ihre Zusammenfassung.
Ja. Gut, danke. Also, tschüss.
Ich nehme mal das raus.
Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Ich reiche dann das Mikrofon. Wer möchte etwas sagen?
Muss man das Mikro nehmen? Ja, okay, das Mikro. Eine kleine Frage habe ich. Ich fand das sehr beeindruckend, was Sie da zu allgemein und auch konkret zu Freiburg gesagt haben. Dennoch ist bei mir ein Gefühl geblieben, wo ich noch so ein bisschen was suche. Sie haben Beispiele gebracht von Herrn Büchner, sehr detailliert, der Brief des Erzbischofs, ist alles sehr plastisch geworden. Gewisse Arten von sogenannten Widerstandshandlungen oder wie Sie auch immer sie einordnen wollen. So ein bisschen plastisch hätte ich jetzt auch die Gegenwelt gehabt, nämlich die Alterswelt. Wie hat die Fakultät oder wie hat die Uniklinik, das Klinikum funktioniert im Alltag bei Euthanasiefragen, bei chronisch kranken Fragen, wenn jüdische Kollegen vertrieben worden sind? Gibt es darüber Dokumente? Das ist mir zu wenig plastisch geworden. Also mir ist der eine Teil etwas zu lang, wenn auch sehr plausibel geworden. Und der andere Teil ist ein bisschen blass geblieben, obwohl logisch mir ganz nachvollziehbar, da hat er mich sehr beeindruckt.
Ja, vielen Dank. Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Der Fakultätsalltag, angefangen von der Vertreibung der jüdischen Ärzte, da gibt es viele Dokumente und das ist etwa im Buch vom Herrn Seidler auch sehr gut dargestellt. Die Fakultät hat das eilfertig umgesetzt, um dieses Beispiel zu erwähnen, der Vertreibung der jüdischen Ärzte. Es gab da auch punktuell den Versuch von Ordinarien für Assistenten ein Wort einzulegen, aber man hat da eigentlich dem Regime einfach zugearbeitet. Man hat die loyal umgesetzt, diese Vorschriften. Und viele andere Anfragen, darf man jüdische Patienten behandeln? Da gibt es einen Brief des Dekans an den Direktor der Zahnklinik oder umgekehrt, der Zahnkliniker fragt den Dekan, sollen wir jüdische Patienten behandeln dürfen? Und die Antwort lautet dann, eine punktuelle Antwort, natürlich sind Juden, sind Menschen und die sind auch Patienten, behandeln Sie sie, ohne zu fragen. Also solche Beispiele gibt es eben auch. Ich nenne das jetzt auch mal Pragmatismus im Alltag, aber im Allgemeinen hat die Fakultät das Regime loyal getragen. Das muss man einfach sagen. Und es wäre durch eine Vielzahl von Dokumenten, es wäre nicht nur zu zeigen, sondern es ist gezeigt worden, etwa in der erwähnten Gesamtdarstellung von Herrn Seidler, dass dem so war. Natürlich gab es immer punktuelle, aus der Sicht des Regimes Sand im Getriebe, etwa bei der Umsetzung von Euthanasiemaßnahmen. Da hat dann der ein oder andere dann auch deutlich werden lassen, dass er das nicht unterstützt, aber ja, das hat für das Große und Ganze keine großen Auswirkungen gehabt. Weitere Fragen?
Ich kann das Mikrofon abnehmen und wenn Sie an das gehen, dann kann ich oben bleiben.
Dankeschön. Es wäre vielleicht auch ohne Mikrofon gegangen. Ich habe eine Frage nochmal zur Vorgeschichte der Medizin vor der NS-Zeit. Sie haben ja erwähnt, dass 45% der Ärzte Parteimitglied wurden. Und mich hat beeindruckt, dass das also eine größere Zahl als insbesondere bei Lehrern und auch Juristen war, wobei ich jetzt die Vergleichszahlen nicht kenne. Gibt es dafür Ursachenforschung? Ich erinnere mich an ein Zitat von Riedesser, was auch mal in einer Freiburger Vorlesung zur Sprache kam. Der sagte sinngemäß, soweit ich das noch im Kopf habe, die Ärzte waren im 19. Jahrhundert schlecht angesehen zunächst und seien zu Ruhm und Ansehen erst über die Feldlazarette, insbesondere die dort tätigen Chirurgen, gelangt und hätten von daher eine spezifisch militärische Tradition, die sich später auch fortgesetzt hätte, im Krankenhauswesen, möglicherweise auch an den Universitäten. So genau habe ich das nicht mehr im Kopf. Aber gibt es dazu Untersuchungen? Sind Ärzte besonders angepasste, autoritär strukturierte Persönlichkeiten? Frage ich jetzt als Jurist.
Ja, also Riedesser hat da den Zusammenhang zwischen der ärztlichen Visite und dem Kasernenhofappell mal erwähnt. Das stimmt. die deutsche Medizin, die preußische Medizin, diese weltweit führende Medizin der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war eben auch Militärmedizin. Das heißt, viele der Ärzte, die da herausragende Fachvertreter wurden, waren zunächst Ärzte beim Militär gewesen. Das heißt, eine sehr enge Verbindung. Sie kennen das vielleicht von Thomas Mann, dieses pointierte Wort. Wie heißt der ideale Deutsche? General Doktor von Staat. General Doktor von Staat. Also das Militärische war im Wilhelminischen Kaiserreich, das ja eine lange Erfolgsgeschichte hatte, fast 50 Jahre von 1871 an, war sehr hoch geschätzt, nicht nur eben in der Allgemeinbevölkerung, sondern auch bei den Ärzten, die da ihre Prägung auch erfahren hatten. Aber noch einmal, die allgemeine Hochschätzung der Medizin im Dritten Reich gründet eben auch auf dieser zutiefst medizinischen Ideologie, dieser biologistischen Ideologie des Dritten Reiches. Nicht? Das ist auf jeden Fall nochmal hier zu erwähnen. Und zweiter Punkt, der Antisemitismus, der hier zum Programm erhoben wurde und dann auch durchgesetzt wurde, der hat dazu geführt, dass viele Ärzte Karriere machen konnten, die unter anderen Umständen keine Karriere gemacht hätten. Da wurden dann auch Chargen berufen, auf etwa, wenn Sie an den Nachfolger von Siegfried Tannhauser denken, dem weltberühmten Internisten, als Jude vertrieben, da kam eine zweitklassige Gestalt auf seinen Posten. Und so war das öfter. Ja? Also Karriereneid spielte da eine wichtige Rolle.
Können Sie bitte etwas zur Person und zum Verhalten von Aschoff sagen? Aschoff war ja so berühmt, dass er sich hätte leisten können, standhaft zu sein. Das ist da bekannt.
Ludwig Aschoff, nachdem ja hier in Freiburg auch ein Platz benannt ist, das Ludwig-Aschoff-Haus, also sein Wohnhaus, ist dort der, ich sage das gerne, er ist der bedeutendste Arzt der Freiburger Medizingeschichte. Das sage ich mal so. Der wirkmächtigste, insofern bedeutendste. Und er war geprägt natürlich durch das Kaiserreich. Er ist gestorben schon also in den ersten Jahren des Dritten Reichs, beziehungsweise in den Kriegsjahren, in frühen Kriegsjahren gestorben, hat das Ende also nicht mehr erlebt. Als das Dritte Reich begann, war er gerade an der Grenze der Emeritierung, war also ein alter Herr, der den Idealen des Kaiserreichs zum Teil verbunden war, der aber auch, und das ist bei Aschoff zu erwähnen, so eine Art Vernunftrepublikaner geworden war, zeitweise. Also er hatte die Weimarer Republik nicht strikt abgelehnt, hat auch versucht, internationale Kontakte wieder zu knüpfen. Also Aschoff ist eine ganz ambivalente Figur. Er hat allerdings, und darauf spielen Sie vielleicht an, er hat allerdings auch den Beginn des Dritten Reiches zumindest noch begrüßt. Und es gibt aber auch da von Seiten des Regimes gewisse, ich will nicht sagen Einschränkungen, aber auch Reserven gegenüber Aschoff. Der passte auch nicht in das Dritte Reich, der war was Eigenes. Aber noch einmal, Ihre Frage zielt darauf, er hätte natürlich mit seiner Autorität, aber wie viele andere Mediziner auch, seine Stimme gegen das Dritte Reich erheben können. Aber er dachte gar nicht daran, weil ja das Dritte Reich am Anfang viele Hoffnungen, gerade auch dieser verunsicherten Gelehrten, wieder nährte, ja, Wiederaufstieg Deutschlands, Wiederbewaffnung, das waren für diese Herren wichtige Themen und das Dritte Reich hat die ja auch sehr konsequent umgesetzt. Bitte.
Kann ich vielleicht auch so reden, können Sie vielleicht etwas sagen zur Bewältigung, Vergangenheitsbewältigung in Bezug auf Uhlenhut und Eppinger? Ja. Das hat ja eine Rolle gespielt in den 80er Jahren und mir ist der Ausgang nicht bekannt.
Uhlenhut, ein weltberühmter Hygieniker, der zu Beginn des Dritten Reiches schon alt war, der war schon emeritiert, gehörte also auch wie Aschoff in diese Generation der Kaiser zeitlich geprägten. Wie erwähnt, immer knapp am Nobelpreis vorbei, aber weltweit anerkannt auf seinem Feld der Hygiene, hat 1933, Sie kennen das vielleicht auch aus der Zeitung, vor 10 Jahren war das in der Bayerischen Zeitung, Freiburger Ehrenbürger NS-Arzt, lautete da die Schlagzeile. Er hat die Entlassung der jüdischen Ärztinnen und Ärzte unterschrieben, also diesen Erlass aus dem Rektorat. Er hat auch gegen Kriegsende Menschenversuche beantragt, wie mein Kollege Neumann herausgearbeitet hat und auch Herr Seidler in einer Studie 1997, die veröffentlicht wurde. Also Uhlenhut ist auch so eine Gestalt, die eigentlich gar nicht in das Dritte Reich passt, weil er eigentlich ein kaiserzeitlicher Mann ist, der aber die Versprechungen des Regimes bereitwillig angenommen hat und im Falle Uhlenhuts muss man das sagen, bis Kriegsende auch durchgehalten hat. Also deshalb auch dieser Aufschrei, der dann 1997 dazu führte, dass die Bezeichnung Haus Uhlenhut abgeschafft wurde und auch die Uhlenhutstraße umbenannt wurde in Freiburg. Ja, also Eppinger war zeitweise in Freiburg gewesen, hatte Versuche am KZ-Versuche zu verantworten, hat sich ja selbst das Leben genommen und kam deshalb nicht vor Gericht 1946/47. Die Station Eppinger wurde auch schon vor längerer Zeit umbenannt hier in Freiburg. In Gießen wurde übrigens vor wenigen Jahren noch eine Station Eppinger eingerichtet. Da sehen Sie auch einen gewissen Unterschied.
Da ist noch.
Ja, ich würde aber da nicht mal von Unterdrückung reden, weil in den 90er Jahren, das ist spätestens durch das Buch von Herrn Seidler, das 91 erschienen ist und auch ja breit rezipiert wurde, 91, da ist dieser Erlass sogar abgebildet, also da konnte jeder nachlesen, was Uhlenhut gemacht hat. Und Sie haben natürlich recht, warum reagiert die medizinische Fakultät erst auf den Anstoß von der Zeitung? Ja, diese Frage kann gestellt werden. Und die Antwort ist nicht ganz einfach. Ich denke mal, Sie verzeihen mir diese Bemerkung, die medizinische Fakultät hat in der gegenwärtigen Zeit oft auch ganz andere Probleme. Und ich denke da nicht nur an die ganz aktuelle Entwicklung. Da ist also die Drittreichsvergangenheit nur ein Faktor im ganz Gesamtspektrum. Andererseits müssen wir doch hervorheben, dass gerade die Freiburger Fakultät im Umgang mit der Vergangenheit, der Drittreichsvergangenheit sehr, sehr aufgeschlossen ist. Also dieses Forschungsprojekt, das in dieser Ausstellung mündete und in diesem Begleitbuch und einem Katalog, der noch zu erwähnen wäre, ging ja vom Uniklinikum und dem Fakultätsvorstand aus. Also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, so Schwarz-Weiß-Malerei, sondern ich sage, man muss sehen, was interessiert die Leute, und die Fakultät, die Freiburger, hat sich und gerade seit den 90er Jahren und eben noch einmal durch das Buch von Seidler, das ist der Anstoß gewesen, auf das man auch immer wieder zurückkommt, auf dieses Buch, haben sich weite Kreise der Fakultät mit dieser Vergangenheit dann doch beschäftigt. Und zwar sehr offensiv auch beschäftigt. Bitte weitere Fragen? Hier unten. Aber ja, Sie brauchen auch das Mikro, weil Sie sonst da oben nicht gehört werden.
Verstehen. Zwar etwas, aber.
Ich habe eine Frage, auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht nicht direkt mit dem Nazi-Regime zu tun hat. Es geht um die Thematik vom Widerstand und das Verhalten der deutschen Nation im Widerstand. Nur eine ganz kurze Einblendung. Ich habe hier notiert, renitentes Verhalten und Resistenz, Nonkonformität. Das war ein Thema. Ich bin Architekt und habe 8 Jahre in Karlsruhe studiert. Während ich also studiert habe, war Außenminister Joschka Fischer unter dem Wasserwerfer in Frankfurt. Und es ging einfach, wie verhalten sich die Deutschen im Widerstand? Und nur als kurze Einblendung erlaube ich mir, 1980, 60er Generation sitzen sehr viele hier auch im Raum. Ich bin selber einer. Ich bin nächstes Jahr 60 Jahre alt. Und wir haben das Thema auch verdrängt. Es geht immer wieder um Verdrängung, und wie lange geht es noch mit der Verdrängung, bis wir, meine Mutter hat gesagt, die dritte Generation unserer Kinder wird die Erlösung bringen. Das Thema Widerstand und Verdrängen, deswegen ein Dankeschön, dass Sie diesen Vortrag halten. Und die Frage ist, wie lange dürfen wir noch verdrängen? Oder können wir was lernen von dem heutigen Vortrag?
Sie haben insofern recht, dass die erste Rezeption der Drittreichsvergangenheit eben nicht stattgefunden hat, sondern eine Verdrängung war, da haben Sie völlig recht, die dann erstmals, wohl zumindest in breiteren Kreisen durch die 68er-Revolution, wenn man das so nennen soll, oder Revolte, öffentlich wurde und dann sich in der Historie, also in der Geschichtswissenschaft an den Universitäten Bahn gebrochen hat in den frühen 80er Jahren. Und seitdem würde ich auch nicht mehr von Verdrängung reden, sondern ich würde schon von einer breiten Rezeption und Wahrnehmung in der Öffentlichkeit reden. Und Sie sehen ja auch hier an dem Interesse an so einem beiläufigen Vortrag, dass ein breites Interesse vorhanden ist. Und Sie können in jeder Buchhandlung das Regal, es ist unglaublich differenziert, das Forschungsfeld, erfreulich. Es gibt auch Gedenkveranstaltungen, das ist die andere Art der Wahrnehmung, die öffentlich-politische Wahrnehmung. Also ich sehe da im Augenblick keine Verdrängung. Weitere Fragen?
Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mich noch mal ganz herzlich für Ihren Vortrag bedanken. für die Gedankenanstöße, die Sie uns mitgegeben haben. Und wie immer jetzt in dieser Vorlesungsreihe der Samstagsuni noch der Hinweis, dass wer sich auch noch mit diesem Thema medizinische Fakultät im Nationalsozialismus beschäftigen möchte, dazu Exponate findet im Uniseum. Also auch das lohnt sich anzuschauen, wenn Sie es nicht schon getan haben. Bis nächsten Samstag. Schönes Wochenende.